Deutschlandfunk Kultur heute.
Was ein gutes Gemälde oder eine gute Skulptur oder Installation eigentlich ausmacht, das hängt nicht nur vom Künstler ab, sondern auch vom Publikum. Ob das nun der Markt ist oder die Museen, die einen Künstler kanonisieren oder die Kritiker, die Kunstwerke loben oder verreißen. Und natürlich ist die Aufnahme in den Kanon keine Garantie für ewiges Ausruhen auf dem Kunst-Olymp. Warum?
Endlich mal erklärt.
In der aktuellen Debatte hat die Bewertung von Kunst ganz entscheidend mit moralischen Fragen zu tun. Dabei sind die Künste ja gerade auch ein Raum, in dem die Freiheit eine große Rolle spielt. Carsten Probst, wie moralisch ist die Kunst zurzeit?
Ja, diese Frage nach der Moral in der Kunst ist ja wirklich eine der Debatten, kann man sagen, in der Gegenwartskunst. Also nicht nur mich, wenige Kritikerinnen und Kritiker glauben ja zurzeit, dass viel zu sehr nach moralischen Kriterien, nach außerkünstlerischen Maßstäben geurteilt wird. Der Beispiel MeToo-Debatte. Tatsächlich nehmen wir ja, wie Sie es auch schon erwähnten, eigentlich ganz selbstverständlich an, dass Kunst was mit Freiheit zu tun hat, also eben mit künstlerischer Freiheit, mit Autonomie des Künstlers. Was sollen da also moralische Einwände entscheidend scheint zu sein, ob es gefällt? Und vielfach verstanden und verstehen sich Künstlerinnen ja auch gerade als Tabubrecher gegen moralische Verlogenheiten.
Wie moralisch war die Kunst denn früher? Kann man sagen, dass es da ganz große Veränderungen gab bzw. gibt?
Naja, ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal überlegt, ob es nicht vielleicht ohnehin so war, dass Kunst nicht eigentlich ununterbrochen Fragen der Moral verhandelt. Auch wenn sie jetzt nicht unbedingt moralisierend auftritt. Also natürlich verändern sich die Stilarten, die Formulierungen, aber vielleicht eher so allgemein. Welche Gesetze bestimmen eigentlich unser Handeln, unsere Wahrnehmung? Was macht diese Gesetze aus? Beziehungsweise wer macht diese Gesetze? Wie frei ist unser Handeln wirklich? So gesehen, also wenn man das als Moral versteht, steht auch hinter dieser Künstlerfreiheit, die sich so in Europa etwa ganz zaghaft seit dem Spätmittelalter entwickelt hat, vielleicht eine schon moralische und politische Erwägung in Bezug auf das Bildermachen. Und zu diesem Thema gibt es natürlich unglaublich viele verschiedene Zugänge, aber vielleicht stimmt es eben wirklich. Vielleicht gibt es eigentlich gar kein La pour La, sondern Bilder haben immer schon und seit den allerersten Anfängen mit Fragen um die Gemeinschaft, um das richtige Handeln zu tun.
Wenn man jetzt mal in die Kunstgeschichte blickt, dann ist natürlich die Kirche als moralische Institution ziemlich klar für jeden. Welche Institutionen bestimmen denn sonst die Moral?
Ja, also seit in Europa nicht mehr ausschließlich die Kirche das tut, käme diese Rolle ja eigentlich der menschlichen Gemeinschaft selbst zu, zumindest in der philosophischen Entwicklung. Aber eigentlich war auch in der Aufklärung schon immer klar, dass diese freundlich ausgedrückt vielleicht etwas überfordert sein könnte, sodass eben der moderne demokratische Staat eben auch zu dieser moralischen Instanz wurde, eben aber auch mit allen Folgen, auch eben allen Perversionen, die das im 20. Jahrhundert nach sich gezogen hat und mit denen wir ja bis heute zu kämpfen haben. Ich habe eigentlich seit dieser Wiedervereinigung ganz stark in Deutschland zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass gerade von der Kunst oder vielleicht von der Kultur allgemein so eine Orientierung erwartet wurde in moralischen Fragen, eben weil der Staat als moralische Instanz auch nicht mehr ganz glaubwürdig war.
Stellt sich denn mit der Moral eigentlich auch die Frage, ob Kunstwerke heute eindeutig sein müssen? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass die Moral doch im Moment sehr dominant ist eben.
Ja, in diesem Zusammenhang schon. Also wenn wir jetzt gerade nochmal 1990 sprechen, nach 1990 wurde ja zum Beispiel von den Feuilletons der große Nachwenderoman verlangt. Also da geht es dann ja wahrscheinlich schon, ging es um vorauseilende ästhetische Historisierung, so als Antwort auf die Frage, wer sind wir in dieser Zeit, wo stehen wir? Und diese Fragen kann aber Literatur oder kann Kunst gar nicht beantworten, weil wir eben gleichzeitig doch von diesen auch verlangen, dass sie frei sein sollen. Oder um es mal auf einen anderen Punkt zu bringen, man vermengt eigentlich zwei unterschiedliche Handlungen. So wie man zum Beispiel denkt, eine Malerei, die einen Künstler nackt im Selbstporträt zeigt, sei schon eine unsittliche Handlung. So als hätte der Künstler sich quasi selbst öffentlich entkleidet und zur Schau gestellt. Das bringt natürlich zwei Ebenen durcheinander. Das Malen und das reale Entblößen sind ja nicht ein und dasselbe.
Es gibt ja nicht nur eine Moral des Inhaltlichen, sondern auch eine Moral der Herkunft und eine Moral des Kontextes. Wenn man an Kunst aus Kolonien oder Kunst in Museen denkt, die von großen moralisch problematischen Sponsoren gefördert werden. Warum spielt das heute so eine große Rolle?
Ja, das ist Eigentlich genau der Punkt, also worüber wir eben sprachen. Denn wenn man einerseits sagt, Bild und Realität, künstlerisches Handeln und reales Handeln, das ist nicht dasselbe, dann sind sie aber eben anscheinend doch aufeinander bezogen. Zum Beispiel bei dieser Online-Petition, die im Metropolitan Museum gestartet wurde, oder gegen das Metropolitan Museum, gegen das Gemälde Therese träumend des Malers Balthus, also wo ein Mädchen im Kleid so in lasziver Haltung mit leicht gespreizten Beinen zu sehen ist. Da richtet sich bei den einen der Widerstand ganz puritanisch wohl direkt gegen diese, ja in Anführungszeichen, schamlose Kunst. Aber in der MeToo-Debatte richtet sich dieser Widerstand vor allem gegen die Verwendung von Kunst, nämlich in Museen, die auch dieses Tabubruch-Kalkül haben, um noch mehr Publikum anzulocken, also ein kommerzielles Motiv. Und genau das macht doch heute eigentlich den Kern dieser Debatte um Political Correctness in der Kunst aus. Also die Frage, ist Kunst nur noch dazu da, um unser ästhetisches Ego zu füttern und zu streicheln, also mit auch Provokationen und so weiter, so wie es zum Beispiel die Werbung tut, oder muss man sich als Betrachter nicht auch ethisch verhalten, das heißt Bilder als Teil unserer Realität erkennen, nicht als höhere Antwort auf diese Realität und eben auch als Betrachter nicht zu erwarten, dass Kunst und Realität einem nur allein gehören.
Carsten Probst in unserer Reihe, endlich mal erklärt über Kunst und Moral.